Hallo euch allen. Ich freue mich, dass ich diesen letzten Sabbat im Jahr mit euch gestalten darf. Zwar aus der Entfernung, aber doch im Herzen mit euch verbunden. Dass einige über Zoom dabei sind, einige, wahrscheinlich viele im Saal auch sitzen. Und ja, es ist ein spezielles Experiment. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber es scheint zu funktionieren. Und ja, ich freue mich und es ist mir auch eine Ehre, dass ich diese letzte Predigt im Jahr für euch halten darf, obwohl ich momentan gerade ein bisschen weiter weg bin. In der Vorbereitung auf die Predigt, die ja die letzte im Jahr 2023 ist, habe ich ein bisschen Rückblick gehalten für mich. Und dabei ist mir besonders aufgefallen, was das für ein verrücktes und bewegtes Jahr war. Und ja, ich möchte einfach diese Gelegenheit nutzen, auch mit euch gemeinsam ein wenig ins Jahr 2023 zurückzublicken und einen Augenblick innezuhalten. Ich möchte zu Beginn ein wenig Revue passieren lassen, Ereignisse, die für mich persönlich besonders eindrücklich waren, in meinem persönlichen Umfeld, aber auch in meinem beruflichen Umfeld und ja, auch im Blick besonders vielleicht auf globale Ereignisse. 2023 war das Jahr, in dem meine Großmutter in ihrem 96. Lebensjahr gestorben ist. Außerdem haben wir Josef Agostoni und Harald Knopf verloren, Walter Pfister, Jana Enchoyo und auch Lajos Koliba. 2023 war das Jahr, in dem künstliche Intelligenz und vor allem ChatGPT begonnen hat, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und ich vermute, diese Technologie wird uns noch bis zum Ende der Welt beschäftigen, bis Jesus wiederkommt. 2023 war auch das Jahr, in dem die Corona-Pandemie offiziell für beendet erklärt wurde und wir endlich wieder ganz ohne Einschränkungen unserem Gemeindeleben nachgehen konnten. Wir haben uns zum Zopfessen getroffen für Potlucks und Seniorenanlässe und auch einen neuen Chor gegründet in diesem Jahr, weil das war nicht möglich in den Jahren davor. Am 6. Februar 2023 fand in der Türkei das verheerendste Erdbeben in seiner Geschichte statt. Und zwei Wochen danach gedachten wir auch als Gemeinde des einjährigen Jubiläums des Einmarschs von Russland in die Ukraine. 2023 war das Jahr, in dem ich mich in Äthiopien verliebt habe. Und damit meine ich nicht in irgendjemanden in Äthiopien im Speziellen, sondern in das Land. Und zwar als ich dort mit Mordecai und Miss Ghana ihre Hochzeit miterleben durfte. In diesem Jahr haben außerdem Steffi und Roman geheiratet und Nadeshda und Ivo und vermutlich auch noch der eine oder andere, der mir nicht mehr im Sinn ist, aber vielleicht ist die Liste auch vollständig. 2023 war das Jahr, in dem Jana, Nasa, Keti, Viktor und Letson sich in der Krami haben taufen lassen. Und einige Monate später haben wir am Ufer vom wunderschönen Walensee die Taufe von Madeleine erlebt. 2023 war auch das Jahr, in dem Prinz Charles zum König gekrönt wurde, SpaceX seinen ersten großen Test mit ihrer zukünftigen Mars-Rakete durchgeführt hat und Donald Trump vor Gericht gestellt wurde. 2023 war das Jahr, in dem unsere ATWA-Gruppe neu durchgestartet ist, mit vielen tollen Übungen, mit einem zweiwöchigen Ausbildungslager, dem Akubaku für unsere ATWA-Leiter und schließlich mit einem wunderschönen Abschlussgottesdienst im Wolfswinkel und in der Kramerstraße. Im Herbst 2023 haben wir Brings auf die Straße erlebt. Zum ersten Mal wieder so richtig als neues Evangelisationsteam Erfahrungen gesammelt, mit vielen spannenden Aktivitäten, besonders auch der Gesundheitsexpo und einigen sehr schönen Vorträgen. Ich habe noch diesen Bienenvortrag in Erinnerung. Wir haben auch noch einige andere Themen behandelt. Im Jahr 2023 betraten zumindest 30 Personen zum ersten Mal in ihrem Leben die Gemeinde Kramerstraße. Und schließlich, und das ist vielleicht das eindrücklichste Ereignis, nicht nur für mich, war, dass am 7. Oktober 2023 ein Angriff der Hamas auf Israel stattfand, hunderte Geiseln entführt wurden und schließlich infolge davon eine Invasion des Gazastreifens begann. Im Vergleich zu diesem Ereignis sind alle Dinge, die in unserer Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben passiert sind, sehr klein und vielleicht verhältnismäßig oder scheinbar unbedeutend. Vielleicht scheuen wir uns davor, sie für wichtig zu nehmen, weil wir sagen, es gibt ja so viel größere Dinge, so viel auch zum Teil schrecklichere Schicksale, und wie können wir da das genießen, was wir haben und uns daran freuen. Aber Jesus spricht zu uns und er sagt, kauft man nicht zwei Spatzen, das ist Matthäus 10, Vers 29 bis 31, er sagt, kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater im Himmel. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wenn wir Gott so wertvoll sind, dann ist auch unser Alltag, dann sind auch unsere kleinen Niederlagen und Siege ihm wichtig. Jeder Moment, den du in ein persönliches Gespräch mit deinem Arbeitskollegen vertieft warst, jeder Moment, wo du Gottes Wunderwerk in der Natur bestaunt hast, jede Stunde, die du mit deinem Enkelkind verbracht hast oder in Gottesdienst gesessen bist, all das war wertvoll. Wenn wir auf die Welt blicken, dann können wir kaum anders, als uns hilflos zu fühlen und verzweifelt zu sein über all das, was dort passiert. Aber wenn wir auf Gott blicken, dann dürfen wir Hoffnung schöpfen und dankbar sein, weil wir wissen, er ist da und er ist es, der jeden Augenblick unseres Lebens mit Sinn erfüllt. Und so war für mich 2023 das Jahr, in dem trotz aller Katastrophen und Gewalt Gott unbeirrt weiter seinen guten und liebevollen Plan für diese Welt vorangebracht hat. So wie es in Psalm 33 in den Versen 8 bis 11 heißt, alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht den Rat der Heiden zunichte und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Ich musste in den letzten Wochen viel nachdenken über diesen Konflikt zwischen Israel und Palästina. Und ich vermute, den meisten von euch geht es ähnlich. Was mich immer besonders erschüttert hat, waren diese Bilder von Eltern, Mütter und Väter, die ihre getöteten Kinder in den Armen hielten, diese in weißen Stoff eingewickelten kleinen Menschen. Diese Kollateralschäden eines brutalen Kriegs. Kollateralschäden gibt es keine für Gott. Jedes einzelne dieser Kinder ist von Gott geliebt. Selig sind, die da Leid tragen, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn wir diese Bilder sehen, dann sehnen wir uns nach Gerechtigkeit. Wir sehnen uns danach, dass das Unrecht, das so viele Menschen erleiden, ein Ende hat. Dass Krieg und Leid und Gewalt ein Ende hat. Und Christus hat versprochen, dass er dieses Sehnen stillen wird. Dass er die, die Leid tragen, trösten wird. Vielleicht eines der tragischsten Dinge an diesem Konflikt zwischen Israel und Palästina ist seine schiere Unüberwindlichkeit. Die Wurzeln des Konflikts liegen Jahrtausende in der Vergangenheit. Und wie soll er beigelegt werden, wenn auf beiden Seiten Menschen stehen, die ihre einzige sichere Zukunft darin sehen, dass die andere Gruppe vernichtet wird? Im Laufe der Jahrtausende sind beide Parteien aneinander schuldig geworden. Beide haben tiefe Wunden davongetragen. Und besonders die Ereignisse der vergangenen Monate haben beide Völker, Israel und Palästina, zutiefst traumatisiert. Wie soll ein solcher unüberbrückbarer Graben überwunden werden? Wie soll so eine Feindschaft beigelegt werden? Ich möchte mit der Bibel auf diese Frage antworten und lade euch ein, dass ihr Epheser Kapitel 2 aufschlagt und mitlest auch. In Epheserbrief Kapitel 2 möchte ich dort mit dem Vers 11 beginnen. Epheser 2 ab Vers 11. Und dort wird eine Situation beschrieben und ein Konflikt, der durchaus vergleichbar ist mit dem, was wir momentan in Israel erkennen können. Epheser 2 ab Vers 11, dort heißt es: Denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Es gab auch zu früheren Zeiten bereits diesen Graben und das Volk Israel, das als auserwähltes Volk Gottes, als die einzigen, die von ihm angenommen waren, alle anderen irgendwo ausgegrenzt haben. In ihrem eigenen Leben, in ihrem Glauben, in ihrer Theologie. Doch dann kam Jesus und hat dieser Grenze und diesem Graben ein Ende gesetzt. Wir lesen davon weiter ab Vers 13. Dort heißt es: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden, durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat. Und er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Christus hat die Feindschaft zwischen dem Volk Israel und den Heiden damals getötet durch sich selbst. Und Christus hat jede Feindschaft, die irgendwo auf dieser Welt zwischen zwei Menschen oder zwei Völkern oder zwei Parteien existieren, Jesus hat jede dieser Feindschaften getötet. Er hat diesen Zaun, der eine Trennung gebildet hat, der scheinbar unüberwindbar war, überwunden, indem er sie mit Gott in einem Leib durch das Kreuz versöhnt hat. Und was hier gesagt wird, ist radikal und wunderbar zugleich. Die zwischenmenschliche Versöhnung geht Hand in Hand zu einer Versöhnung mit Gott. Alexandre Solzhenitsyn hat Jahre seines Lebens im russischen Gulag verbracht. Und er hat dort die schlimmsten Zeiten des Kommunismus erlebt. Er schreibt in seinem Werk Der Gulag Archipelago: Ein Mensch, der damit aufhört zu lügen, kann eine Diktatur stürzen. Und ich glaube, ebenso wahr ist es, wenn man sagt, ein Mensch, der bereit ist zu vergeben, kann einen Krieg beenden. Das ist zutiefst wahr im Blick auf Jesus Christus. Aber es ist genauso bedeutsam auch im Blick auf jeden Einzelnen von uns, wenn wir bereit sind, seinem Vorbild zu folgen. Die Kraft der Vergebung ist nicht auszudenken. Ich lese weiter die Verse 17 bis 19 in Epheser 2, wo es heißt: Er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Dieser Friede Christi, den er uns durch seinen Geist schenken möchte und den er uns auch beibringen möchte, dieser Friede ist die einzige Lösung für unsere zwischenmenschlichen Konflikte. Der Geist des Friedens von Gott ist so stark, dass er die tiefgreifendsten Feindschaften überwinden kann. Er kann die Feindschaft zwischen Russland und der Ukraine, zwischen Palästinensern und Israelis, Demokraten und Republikanern, Liberalen und Konservativen oder auch zwischen mir und dir, zwischen deinem Vater und deiner Schwester oder deinem Bruder überwinden. Ja, es mag ein unerreichbares Vorhaben sein oder zumindest so erscheinen, dass der Konflikt zwischen dem Volk Israel und dem Volk der Palästinenser beendet werden kann. Aber der Konflikt zwischen einem Israeli und einem Palästinenser durch Versöhnung beizulegen, das liegt im Rahmen der Möglichkeiten jedes einzelnen Menschen. Für mich persönlich als bestes Beispiel dafür und auch als ein Zeugnis dafür ist der Konflikt, den ich mit meiner Familie und im Besonderen mit meinem Vater erlebt habe. Ich habe euch an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit schon davon erzählt. Es gab eine Zeit, Jahre, wo ich nicht gedacht hätte, dass es jemals möglich sein würde, dass wir uns wieder verstehen, wieder sehen, wieder sprechen und begegnen. Aber Gott hat mir ins Herz gelegt, zu vergeben. In jedem Konflikt und auch in jedem zwischenmenschlichen Konflikt, auch in dieser Situation, werden beide Parteien schuldig. Es sind diese Dinge, die sich aufwiegeln und es gibt immer irgendeinen Grund dafür, auf den anderen böse zu, oder zornig zu sein. Es gibt immer einen Grund, sich zu denken, dafür hat er es verdient, dass ich nicht mehr mit ihm spreche oder dafür hat er es verdient, dass ich ihm nicht vergebe. Aber Gott hat uns in Jesus dieses Beispiel gegeben, dass ein Mensch durch seine Vergebungsbereitschaft die ganze Welt verändern kann. Und so habe ich heute mit meiner Familie und auch mit meinem Vater ein überraschend gutes Verhältnis. Und es gibt immer noch diese Situation, und gerade vor ein paar Tagen war es wieder, wo ich mir denke, ah, diese Sturheit. Und ich hätte die Gelegenheit gehabt, einfach zu sagen, ja gut, dann gehe ich. Dann bin ich auch stur. Aber ich bin wieder hingegangen, habe mich verabschiedet, war freundlich von meiner Seite aus. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. Und es braucht nur einen einzigen Menschen. Es braucht nur uns, dich und mich, um einen Unterschied machen zu können. Ich habe ein weiteres schönes Zeugnis erlebt. Und das war vor ein paar Tagen. Es gab eine große Familienfeier in der Verwandtschaft meines Vaters. Und da sind viele Konflikte. Da sind viele, viele Menschen, die nicht an Gott glauben. Aber am Abend sind wir dann eine Stunde zusammengesessen und haben Weihnachtslieder gesungen. Und ich habe auch davon schon in der Vergangenheit erzählt, dass das für mich so der berührendste Moment im Jahr war als Kind, wo Gott mir nahe gekommen ist, wenn wir diese Lieder gesungen haben. Und da war eine Gruppe von fast 40 Menschen mit vielen Konflikten und allen möglichen Vorstellungen von der Welt, die Lieder gesungen haben über Jesus Christus. Und es war spürbar in diesem Moment, dass dieser Geist des Friedens einen tiefen, tiefen Unterschied gemacht hat. Wenn ich auf das Jahr 2024 vorausschaue, dann mache ich das vielleicht mit Realismus, aber ich versuche es auch mit Optimismus. Es wird viele Dinge geben, die unerwartet passieren werden. Es wird aber vielleicht auch einige Dinge geben, die wir schon geplant haben. Es gibt vieles, auf das ich mich persönlich freue. Ich freue mich auf unser Gemeindeweekend im Sommer. Ich habe Vorfreude darauf, mit dem Evangelisationsteam gemeinsam neue Projekte zu starten, unsere Nachbarn besser kennenzulernen und einfach Gutes zu tun. Ich freue mich darauf, mehr Zeit im Gebet miteinander, mit euch zu verbringen, im Chor zu singen, in der Bibel zu studieren. Und auch Weihnachten nächstes Jahr miteinander zu verbringen. Vielleicht sogar ein Weihnachtsfest zu veranstalten. Ich freue mich auf jede Begegnung mit unseren Kindern und Jugendlichen. Auf alle Gottesdienste. Vor allem auch auf die persönlichen Besuche bei euch, die ich mir vorgenommen habe. Einfach darauf, einander nahe zu sein und nahe zu kommen. Kurz gesagt oder anders gesagt, freue ich mich darauf, ein Leib zu sein mit euch in Christus. Augenblicke zu erleben, die ein Vorgeschmack sind auf den Himmel. Oder vielleicht mehr noch, Augenblicke zu erleben, die der Himmel auf Erden sind. Das Himmelreich schon hier zu erleben. Auch im Jahr 2024 wird Gott seinen Plan weiter voranbringen. Seinen Plan mit dieser Welt, aber auch seinen ganz persönlichen Plan mit dir und mir, um das Ziel zu erreichen, auf das wir mit ihm gemeinsam zusteuern. Von diesem Ziel, das Gott mit uns verfolgt, lesen wir in Offenbarung 21, Vers 1 bis Vers 5. Offenbarung 21, 1 bis 5, was wahrscheinlich einige von euch auswendig kennen. Wo es heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Im himmlischen Jerusalem werden Menschen auf beiden Seiten von jedem Konflikt sich gegenüberstehen. Und nicht nur das, sie werden sich in die Arme fallen. Durch Jesus Christus werden Feinde zu einem Leib vereint. Die, die einst ferne waren, werden sich nahe sein. Und in Offenbarung 21, in den Versen 25 bis 27, wird noch folgende Verheißung gegeben. Über die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem heißt es dort, Offenbarung 21, 25. Ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, wie geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Gott hat uns ein Leben und eine Welt versprochen, in der all diese Dinge nicht mehr sein werden, die uns heute belasten, die Leid verursachen, die Tod und Trauer bewirken. Im Jahr 2023 sind viele große Dinge in der Welt geschehen. Und viele von diesen Dingen können uns in Erinnerung bleiben. Aber trotzdem, oder gerade deshalb vielleicht, habe ich mich entschieden, persönlich eine ganz kleine Erfahrung zuallererst in Erinnerung zu behalten. Und vielleicht ist diese kleine, scheinbar unbedeutende Sache am Ende doch größer als alle anderen. Was ich meine, ist etwas, das ich mit einigen von den Senioren schon geteilt habe. Es war eine Situation, die vor wenigen Wochen passiert ist, in der Zeit kurz vor Weihnachten, als mein Sohn Timothy zu mir gekommen ist, mit dieser Schachtel in der Hand. Und ich weiß, was in dieser Schachtel drinnen ist. Lauter kleinere Schachteln, vielleicht 15 Stück. Und er hatte in den Tagen zuvor oft die Schachteln auf und zugemacht und alle einzelnen kleinen Schachteln rausgetan und wieder zusammengetan. Und dann manchmal hat er irgendetwas reingelegt und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Papi, du musst diese Schachtel aufmachen. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich bin gerade beschäftigt, ich weiß doch, was drin ist. Er hat gesagt, nein, du weißt nicht, was drin ist. Du musst die Schachtel aufmachen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn dir das wichtig ist, natürlich mache ich das gern. Und habe begonnen, eine nach der anderen diese Schachteln auseinanderzunehmen und war eine ganze Weile damit beschäftigt. Ich habe das jetzt für euch ein bisschen abgekürzt. Am Ende, diese kleine Schachtel, noch eine kleinere Schachtel darin gewesen. Und in der aller kleinsten Schachtel war etwas drin, was Timothy selbst gemacht hat. Eine Bibel. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da steht drauf, die Bibel. Das sind vier kleine Seiten, die er selbst ausgeschnitten und beschriftet hat. Und ich möchte euch die Bibel von Timothy vorlesen, zum Abschluss von diesem Jahr. Da steht, die Bibel. Am Anfang schuf Gott die Welt. Danach, irgendwann, hatte er die Idee, runter auf die Erde zu kommen und für uns zu sterben. Und das tat er dann auch. Danach passierten viele Dinge und am Ende kommt er zu uns und erlebt viele tolle Sachen und das wird sehr toll. So toll, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Und ich denke, das ist etwas, was man sich in Erinnerung behalten kann. Und eine gute Zusammenfassung.